Grüß euch. Mein Name ist Christian Simon Winzertitsch und das ist Wieso, Weshalb, Album. Das ist der Podcast, bei dem ich mich mit österreichischen KünstlerInnen und Bands über ihre neuesten Releases unterhalte. Mein heutiger Gast ist Fio, ein Musiker aus Wien. Der hat gerade seine neueste EP, Ich glaube, dass da was fehlt, veröffentlicht. Und ja, über die und noch viel mehr werden wir uns jetzt unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Wieso, Weshalb, Album Folge Nummer 6 mit Fio. Hörst du dich gut?
Ja, ja.
Genau, also Lautstärke kannst du auch
hier. Ich höre mich aber nie gerne selber eigentlich.
Wirklich?
Ja, ich mag das auch im Studio irgendwie nie.
Du bist jetzt der zweite in Folge. Ich habe als letztes den Eve von Mother's Cake da gehabt.
Ah, okay.
Letzte Woche. Und der hat auch gesagt so, ja, jetzt höre ich mich gut, leider. Und
ja.
Ich denke mir so, Alter, wie lange machst du Musik? Gewöhnst du dich nicht dran?
Ja, es ist...
Also wie ist das bei dir?
Es ist, glaube ich, ich glaube, es ist eine Präferenz, die aus dem Studio vom Aufnehmen kommt. Also so an meine eigene Stimme habe ich mich, glaube ich, schon gewöhnt. Aber ich mag dieses Input-Monitoring einfach nicht so ganz.
Input-Monitoring, das heißt, wenn du direkt hörst, was in das Mikro reinkommt oder wie?
Ja, also ich glaube, es ist so eine Präferenz. Ich glaube, ich bin da eher... einem Lager zugehörig an Menschen, die eher seltener sind. Also die meisten KünstlerInnen, mit denen ich auch arbeite, wenn ich als Writer irgendwie in Sessions bin für andere, das wollen sich eigentlich alle immer selber hören und ich verstehe auch.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, es ist, wie soll ich das erklären? Ich habe es fairerweise auch noch nie probiert zu erklären, aber ich finde, das, was im Kopfhörer ist, ist ja nicht wirklich repräsentativ für, wie deine Stimme am Ende klingt.
Mhm.
Gerade wenn man sagt, okay, sie ist dann noch ausproduziert oder bei Live ist ja auch, wenn du es in einer Venue hörst und du hörst diesen Geräuschpegel von Leuten, das klingt ja viel natürlicher.
Plus du hast ja dann den Raumklang auch noch dazu.
Genau,
und wenn du direkt ins Mikro redest, ist das halt so die isolierte Stimme.
Und ich finde dies bei den meisten Leuten scheiße.
Ja,
ehrlich
ja, so. Es fühlt sich, also ich kenne es auch, ich habe mittlerweile auch zwei Songs eingesungen dieses Jahr und das hat sich jedes Mal ur-awkward angefühlt.
Ja.
Und ich war immer so, fuck, das klingt urscheiße und eben zu Hause unter der Dusche war es noch geil, was ist jetzt passiert.
Klassiker, ja.
Ja, voll.
Hast du dieses Jahr begonnen aktiv mit dem Releasen?
Ja.
Ich habe übrigens reingehört, finde ich super.
Dankeschön.
Sehr cool.
Ich habe bei dir auch reingehört, finde ich auch ganz
cool.
Gut.
Danke. Super.
Ich habe vor Ewigkeiten mal in einer Band gespielt, das ist aber über 10 Jahre her.
Kenne ich.
Ja. War dort Sänger und habe auch die Songs geschrieben und so. War noch auf Englisch und mehr in die Rock-Richtung.
Mhm.
Und dann habe ich lang nichts gemacht und dann habe ich irgendwie... dann bin ich irgendwie so in Songwriting-Camps reingekommen. Ich kenne die Vio, die hat einen Verein gegründet, der heißt Grip House Music.
Okay.
Und der fördert quasi Künstlerinnen und Künstler in Österreich und die veranstalten Songwriting-Camps.
Aha.
Und die hat mich dann mal eingeladen auf ein Songwriting-Camp und eigentlich so als Radio-Dude, dass ich halt so ein bisschen Input geben kann, so... Was braucht man, um im Radio gespielt zu werden? Auf was muss man achten?
Ah.
Und ich bin dann aber so ein bisschen in die Sessions auch reingeslippt, weil mich das halt interessiert hat. Und dann habe ich so eine Mischung aus Euphorie und Neid empfunden irgendwie. Zum einen, weil ich mir dachte, wie geil ist das? Und warum mache ich das nicht schon die ganze Zeit?
Ah, okay,
und dann ist dieser innere Drang so... stark und unüberhörbar geworden, dass ich wieder anfangen musste, aktiv Musik zu machen.
Mhm.
Und genau, seit diesem Jahr bin ich wieder am Tun. Nicht
cool.
Viel, nur so ein bisschen nebenbei. Genau.
Cool, urschön.
Voll. Ja, wo waren wir eigentlich? Beim über die eigene Stimme hören. Okay. Bist du nicht so ganz comfortable, aber ich hoffe, es passt jetzt so für
Ach,
dich
du,
hier.
Sicher.
Okay. Gratuliere zu deiner... EP oder Album? Ich glaube, Spotify nennt es jetzt Album.
Ich glaube,
weil es zu viele Tracks sind wahrscheinlich.
Zu viele Tracks, ja.
Ja, aber du, für dich ist eine EP.
Für mich ist eine EP, ja. Ja.
Okay. Sie heißt, ich glaube, dass da was fehlt.
Das stimmt, ja.
Ja. Ist urschön. Also ich finde auch jeden einzelnen Song urcatchy, auch jetzt die neuen Songs dazu, die halt noch nicht vorab veröffentlicht waren. Mir ist, wie heißt der, Glashaus ist mir sehr hängen geblieben, den finde ich schön.
Cool.
Vor allem so thematisch, textlich. Können wir überall noch reingehen, aber mich würde zum Anfang vielleicht mal interessieren, wie es dir geht.
Jetzt so generell?
Ja.
Hm. Ich habe gelernt, dass es besser ist, das in Zahlen auszudrücken. Also ich würde sagen, heute 7 von 10. Finde ich ist okay.
Ja. Cool. Ja. Kenn ich so aus der Therapie irgendwie.
Ja,
so wie bist du heute hier? Und 7 von 10 ist ja eigentlich stark.
Ja, es ist eigentlich stark. Ist aber auch immer, ich glaube, sagt viel über einen selbst aus, wie man die 7 von 10 nimmt. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sich geißeln, weil es eben nur 7 von 10 ist. Oder es gibt Leute, die ein, glaube ich, ganz gutes Verhältnis zu sich selbst herstellen können und sagen, ich bin stolz, dass es eine 7 von 10 ist.
Ja. Auf welcher Seite bist du?
Ich war zuerst geißeln, aber ich glaube, über die letzten Jahre bin ich am besten Weg in Richtung, es passt, es ist gut.
Ja, kann nicht jeder Tag perfekt sein.
Es kann nicht alles 10 von 10 sein. Ist auch okay so, weil das wäre komisch, glaube ich.
Okay. Ja, freu mich, dass es dir gut geht. Was trägt dazu bei, dass du auf einer 7 bist? Also was drückt von unten rauf und was drückt von oben runter?
ich glaube von... Also ich meine, ist natürlich immer schön, wenn man was veröffentlichen kann, so was so jetzt im die EP, ist aber natürlich auch im Umkehrschluss, also ein zweischneidiges Schwert, hat natürlich auch alle seine Drucksituationen oder seine Erwartungshaltungen, die man meistens eh von sich selber aus hat, weil als Independent Artist, der ich ja jetzt seit diesem Jahr bin, ist es ja fairerweise auch nur selbst auf erlegter Druck. Ja, aber prinzipiell ist das schon so, das ist doch schön, ist Musik draußen, man kriegt positives Feedback, das ist auch immer toll. Ich glaube, ich arbeite ja auch schon an neuen Sachen und die klingen auch gut und das ist auch immer sehr beflügelnd. Ich war heute fairerweise nicht beim Sport, aber ich gehe morgen. Das ist, glaube ich, auch ganz geil zu wissen.
Bist du noch beim Thai-Boxen?
Ich bin noch beim Thai-Boxen, cool. Ja.
Ich war jetzt ein paar Mal wieder, weil wir kennen uns ja eigentlich von dort. Wir haben uns schon mal getroffen dort,
Thai-Boxen, ja.
Was lustig ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass du der Fio bist.
Ah, okay.
Aber ich habe mir danach, du hast einen Pulli angehabt, glaube ich, mit auch einen Merch-Pulli von dir selbst, glaube ich, genau, mit Fio. Und dachte mir so, hey, cool, ein Fio-Fan.
Ja.
Aber ja, dass du es bist, da bin ich erst dann nachher drauf gekommen, finde ich lustig. Aber ich habe dich nie wieder gesehen seitdem. Und das ist schon fast ein Jahr her.
Du gehst immer am Abend. Ich kann es mir erlauben, in der Früh zu gehen. Das finde ich ja herrlich.
Ja. Wie lang bist du schon dabei?
Ich glaube, ich mache es jetzt ziemlich genau ein bisschen... Ja, wahrscheinlich ein bisschen länger als ein Jahr. Also immer so am Anfang war es ein bisschen holprig beim Start. Ich habe immer wieder so nicht den ganzen, immer so ein bisschen wieder Anschluss verloren, weil ich finde es alleine, finde ich es schwierig, aber ich habe jetzt, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr einen relativ frequenten Trainingspartner und mit dem geht es eigentlich sehr gut voran.
Cool. Ja, ich habe mir auch, bei mir jetzt ein bisschen länger dauert, ich habe mir dann auch einen gefunden.
Sehr gut.
Und ich habe die Vorurteile gehabt für Thai-Boxen. Ich dachte mir, das ist alles, das ist alles so ein hypermaskuliner Raum, wo viel Aggression da ist. Und, also ich hatte voll so
Hatte ich aber fairerweise auch.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, wäre schon gelogen zu sagen, es stimmt nicht.
Weißt ja, du, voll, also, voll.
Es ist nicht 100% so, aber es ist schon auch ein bisschen so.
Es gibt dann halt auch, also gerade wenn man am Abend ist, da ist immer viel los. Und das ist dann wie, ist dann wie in der Schule, es gibt so Klicken, die halt irgendwie 100%. Unterschiedlich sind und da gibt es natürlich auch die Testosteron-Menschen quasi.
Fix, ja.
Aber ich habe meinen Trainingspartner gefunden, der ist voll der Technik-Nerd. Also wir feilen immer die ganze Thai-Box-Stunde dran, wie wir den Kick noch 5% effizienter machen können.
Cool.
Also da geht es voll ums Reinnörden und Reinsteigern in die Technik. Und das ist so auch ein Zugang, der mir gefällt. Und jetzt habe ich auch Urspaß mit dem Partner gemeinsam.
Super.
Das bei dir auch. Du bist regelmäßiger quasi, seit du ein fixen Partner.
Es ist dann eh so, wie halt bei dir ist es auch, man sucht sich wahrscheinlich irgendwie ein Gegenüber, mit dem man halt in diesem Kampfsport das rausholen kann, was für einen selber wichtig ist, weil ich glaube, bei mir kam es der Grund, warum ich wollte immer schon Kampfsport machen, aber ich hatte eben diese Prädispositionen irgendwie dem gegenüber und eigentlich war es über die Therapie, wo dann meine Therapeutin irgendwann gesagt hat, mach's doch einfach. Weil es gibt, glaube ich, wir können über vieles reden, aber es gibt Energien, die kannst du, also wie soll ich sagen, zwangsläufig gibt es, glaube ich, Impulse oder wenn man jetzt über so Angststörungen redet, so vielleicht so Themengebiete, die einen so mitnehmen, dass man jedes Mal, wenn man das rhetorisch versucht zu verpacken, nimmst du ihm eigentlich ein bisschen was weg. Mhm. Und oft ist es eigentlich, also ich finde es ganz gut am Kampfsport, dass du ein sehr gesichertes Umfeld hast, wo du diese Aggressionen, braucht man ja nicht drum rumreden, weil das sind sie halt, ja, rauslassen kannst. Und wenn du dann noch ein Gegenüber hast, wo du sagst, das kanalisiert sich nicht so, boah, ich gehe jetzt da in einen Park und schlage gegen den Zahn, sondern es ist vielmehr so, okay, er hat mit sich selber zu kämpfen und ich habe mit mir selber zu kämpfen und wir können einander das geben. Mhm. Ich bin witzigerweise zu einem weniger aggressiven Mensch im Alltag geworden, weil ich habe schon, ich habe schon die Welt öfter betrachtet als einen Ort, wo ich mich nicht sicher fühle oder oft das Gefühl habe, okay, ich bin zwar groß, aber ich bin eigentlich ein dünner Typ und dann ist man halt irgendwo mal bei einer, so einer sketchy Situation und dann war ich halt so, okay, ist da gerade alles safe für mich und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt denke ich mir so, nicht gerade, weil, jetzt würde jeder sagen, ah ja, weil du dich sicher darin fühlst, stimmt auch, aber es ist eher so dieses, ich will das ja gar nicht anwenden, würde ich nie wollen, habe ich gar keinen Bock drauf. So. Weil am Ende ist es ist ja auch, für mich ist es halt Sport. Es ist wie ins Fitnesscenter gehen.
Voll.
Aber es ist halt cool, muss man schon sagen.
Ich finde, es ist ein urschöner, für mich ist es immer so ein Breakpunkt. Also es gibt so ein Thema, das ich immer wieder habe, so im Alltag ist, dass ich oft gestresst bin. Mhm. Auch so ein bisschen ein Angstgefühl oft habe, da schnürt sich dann mein Hals oft so zusammen.
Ah, okay.
Und da komme ich mühsam raus, wenn ich gewisse Podcasts höre, mir gewisse Affirmationen vorsage, was auch immer. Ja. Aber das Effektivste, was ich machen kann, ist ins Training gehen.
100%.
Weil da fahre ich einmal komplett runter.
Ja.
Und da gehe ich noch hin, circle in meinem Kopf, was mich gerade beschäftigt, mit wem ich gerade Stress habe oder so, was ich als nächstes sagen werde. Mhm. Und dann komme ich raus und es ist quasi so alles vergessen, vergeben und ich kann auch plötzlich die Nachricht einfach abschicken, die ich mich vorher nicht getraut habe. So, ich bin dann so, fuck it.
Ja.
Ist doch alles wurscht.
Hast du das Gefühl, dass finde ich interessant, weil bei mir ist das einer der wenigen Momente, ist bei dir dann auch so der Kopf wirklich leer? Also so, ich habe immer nach dem Training nämlich wirklich das Gefühl, ich habe gar nicht die mentale und körperliche Kapazität, an was zu denken, weil mein Körper gerade ist so, Bruder, was hast du gerade mit mir gemacht? Du hast mich eineinhalb Stunden gefickt.
Ja.
Einfach. Und sorry, aber
für mich ist okay.
Und das finde ich eben schön, weil ich liege dann auf diesem grindigen Weichboden und denke so, also ich kann nicht mal denken, es geht nicht, weil es ist dann so dieses, okay, die Pumpe geht ein bisschen runter und du hast wirklich so diese 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo einfach sich der ganze Kopf langsam wieder formiert und aber viel sortierter einfach.
Mhm.
So sehr, sehr klar
genau,
danach.
Genau.
Ne?
Also ich hab das Gefühl, dass währenddessen im Training habe ich keinen Gedanken an irgendwas anderes.
Ja.
Weil was mich überrascht hat, ist, dass so Thai-Boxen, man schlägt ja, also ein großer Teil vom Training ist, dass man quasi Kombinationen schlägt mit dem Partner gemeinsam. Und das ist so fürs Gedächtnis und fürs
ganz
Mitkommen.
Arg.
Ich habe nicht geglaubt, dass man sich so hart konzentrieren muss.
Mhm.
Und dann, wenn man mal Sparring beginnt, also Sparring, dieses freundschaftliche Kämpfen quasi, ist so full Fokus einfach.
100%.
Und da dringt kein Gedanke in irgendwas anderes
ein. Kannst du nicht,
weil
du kriegst sonst voll ein Gesicht.
Sonst hast du schon einen im Gesicht.
Ja.
Und dann eben danach, langsam kommen die Gedanken sortiert wieder zurück und viel ungefährlicher.
Ja.
Dann löst man so eins nach dem anderen. Es ist okay.
Ja.
Was war vorher gerade schwierig eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Aber schön, dass dir auch dieser Sport das gibt, dass du quasi so ein Anker hast immer wieder in der Woche, wo du sagst, da freue ich mich drauf und da geht es dir dann quasi gut. Also das bringt dich rauf auf die 7 dann.
Ja, also ich meine, es ist leider Gottes, man klingt immer wie so ein depperter Männlichkeitsinfluencer, wenn man das sagt, aber das hat mich aus der dunkelsten Zeit meines Lebens rausgeholt und ich glaube, dafür werde ich immer einstehen können und das mit voller Überzeugung sagen können. Ich weiß, dass es nichts für jeden Menschen ist und das ist auch vollkommen okay, weil Gott, bitte. Aber ich weiß, dass es mich aus einer sehr argen Zeit rausgeholt hat und es auch manchmal immer noch tun kann.
Mhm.
Und ich glaube, am Ende ist es für mich ein therapeutisches Mittel und ich, ja, ich brauche das. Also ich bin sowieso ein Routinemensch und wenn ich das dreimal die Woche haben darf,
mhm,
warum nicht?
Voll. Ist auch eine spannende Entdeckung, die ich so in den letzten Jahren noch gemacht habe, dass oft körperliche Aktivität das Beste ist, was man tun kann, um dem Gehirn, also dem emotionalen Zustand zu helfen.
Ja,
also
ja,
körperliche Dinge tun, bewegen, dann geht es einem gleich viel besser. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass ein großer Faktor oder vielleicht der größte Faktor, um auch so quasi im Alter deine kognitiven Fähigkeiten zu behalten, ist auch Sport machen.
Ja, 100%.
Das finde ich lustig irgendwie.
Ja, also, es ist eh interessant.
Hätte ich intuitiv nicht gedacht.
Man sagt ja dann immer so, okay, na gut, ein fitter Körper heißt auch ein fitter Kopf.
Mhm.
Ich glaube, weiß ich nicht, ob das 100% so übertragbar ist. Also ich bin schon ein Befürworter. Ich gehe selber in Therapie. Man soll in Therapie gehen. Ich finde, das ist absolut großartig und das ist das beste Mittel, um den anderen, du brauchst ja, es ist ja ein Zusammenspiel aus zwei Dingen. Es ist dein Körper, wenn es deinem Körper gut geht, ist das eine gute Grundvoraussetzung vielleicht. Mhm. Der Rest, das finde ich, da bin ich immer so, alle Therapie ist Bombe.
Ja, voll, schau halt so mal gut hin, es wird nicht schaden. Ja,
so, und du brauchst nicht eine komplette Krise schieben, damit du dorthin gehst. Es ist vollkommen, ich meine, keine Ahnung, ich denke mir dann immer, über was reden wir hier. Also ich finde die Diskussion so scheiß unnötig, weil man sich immer sagt so, du gehst ja auch zum Arzt, wenn du dich nicht gut fühlst. Und ich finde, es ist auch okay, wenn du sagst, hey, es gibt halt irgendeine Lebenslage, die fickt mich halt gerade ein bisschen. Und ja gut, dann geh halt in Therapie, red drüber, fertig, aus, ciao.
Fix. So. Im besten Fall gehst du sogar zum Arzt, wenn dir nichts wehtut, zur gesunden Untersuchung.
Ja,
und damit du gesund bleibst.
Check ich komplett. Fix. Und genauso fix kannst du auch präventiv Therapie machen. So, keine Ahnung, ich gehe auch in Therapie, wenn alles passt. So.
Ja.
Und das ist ja auch gut, weil dann kannst du vielleicht eher die Life-Coaching-Aspekte davon herausfinden, anstatt Krisen zu bewältigen
ja, und immer Feuer auszulöschen. Ja, du kannst ja noch besser deine Ziele verfolgen.
100%, ja.
Cool. Du meinst, du hast glücklicherweise die Zeit, dass du in der Früh oder am Vormittag ins Training gehst. Wie schaut denn dein Leben eigentlich generell gerade so aus? Woraus besteht das? Womit verbringst du deine Zeit?
Ich habe mir gerade angewöhnt, so wenig Social Media wie möglich zu konsumieren.
Mhm.
Ich produziere gern für Social Media. TikTok hasse ich, aber anderes Thema. Ich finde es aber an sich cool, Fotos posten, Videos und so. Aber ich lasse es so auf Konsumentenbasis, finde ich es eher scheiße. Also das merke ich schon, da kommt viel Selbstzweifel, viel Vergleichen. Ah, der macht das, bam, 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 warum bin ich nicht dort und so. Es fällt mir einfach viel leichter, Artist zu sein, ich zu sein, desto weniger ich konsumiere. Also ich habe das sehr substituiert. Ich lese wahnsinnig gern, ich habe immer schon gern gelesen, also viel Bücher lesen, Sport eben, meine Freunde sehen, das ist so circa das Allerwichtigste und ich bin fairerweise fast jeden Tag im Studio.
Mhm.
Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich im Schnitt öfter als manch andere musikschaffende Person im Studio.
Immer für Fio oder
ganz unterschiedlich. Also ich meine, wir haben jetzt, es hat über letztes Jahr eigentlich sehr begonnen, dass wir auch, also wenn ich wir sage, meine ich immer Jakob und mich, weil wir halt das meiste immer zu zweit machen. Jakob auch der Produzent, der die ganze EP produziert hat, auch das ganze Album produziert hat. Das ist so ein bisschen mein Partner in Crime. Der macht seine Produzentensachen für andere, da schreibe ich dann vielleicht mit und vice versa. So, ich habe, weiß nicht wer, ich habe jetzt viel mit dem Wavy Boy zu tun und mache mit dem cooles Zeug. Und ja, das fällt an, aber meistens ist es schon Fio. Ja. Und halt, was die Proben für Shows, neue Sachen schreiben, Dinge mixen, es steht immer irgendwas an. Voll.
Aber also die Musik ist deine einzige Erwerbsarbeit?
Momentan schon, ja.
Ja, cool.
Seit 2 Jahren.
Gratuliere.
Das ja.
Der Dream, oder?
Ich glaube, es ist etwas, was ich habe es mir selber auch immer gewünscht. Und ich, fairerweise hätte ich dort auch nicht hinkommen können, wäre ich nicht privilegierter als manche andere Menschen aufgewachsen. Also ich habe halt das Glück gehabt, Eltern zu haben, die immer gesagt haben, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir das Potenzial darin erkennen, dann werden wir dich auch da unterstützen. Und ich glaube, es gab eine Phase, da haben sie es noch nicht so gesehen.
Mhm.
Und ich war halt einfach so, wartet's ab, weil wenn das in einem Medium passiert, was ihr versteht, jetzt zum Beispiel das, was wir hier machen, so Radio unter Anführungszeichen.
Mhm.
Und es war auch genauso. Als dann die ersten Momente in der Richtung kamen, so, ah, es gibt Shows, ah, okay, er hat bei das letzte Album war bei der Sony, ah, okay, das kennt man, weißt du.
Mhm.
Weil Spotify-Streams, fuck, die können nichts damit anfangen, die checken es ja gar nicht.
Das gilt nicht.
Gilt nicht, genau. Aber sobald das dann irgendwie so in Medien passiert ist, wo sie es verstanden haben, habe ich dann auf deren Unterstützung sehr viel bauen können und kann es auch noch immer. Jetzt habe ich halt den Vorteil, okay, ich stehe halt irgendwie da und es kommt auch selber das Geld irgendwie rein. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich sage, es gibt keine Momente mehr, wo ich nicht doch irgendwie wieder drauf zurückgreife. Mhm. Keine Ahnung. Ich meine, fuck, wir haben im Haus von meiner Mutter ist das Studio zum Beispiel.
Mhm.
Ich meine, weil fuck, wer soll sich in Wien ein Studio leisten? Wie soll das gehen?
Das Studio, in dem du auch regelmäßig schreibst oder wo du.
Ja. Okay. Das ist basically Büro von Jakob und mir.
Okay. Da pendelst du immer raus, dann, weil du wohnst hier in Bruder, Wien,
ich lebe dieses Landleben, ich liebe es. Also ich komme aus Baden, Kleinstadt.
Okay.
Und ich finde, es ist urschön. Also ich liebe Wien und ich bin hier gern, aber ich lebe hier lieber, als dass ich hier arbeite.
Aha.
Weil ich das Gefühl habe, hier zu arbeiten wäre urschwierig, weil ich mir dann die ganze Zeit sagen müsste, okay, ich muss jetzt arbeiten und dann schreibt er, ah, geh mal Kaffee Bier trinken, bam, bam. Und wenn ich in Baden bin, dann bin ich in Baden. So, hier ist, da ist nichts, da ist ruhig und da ist so, meine Oma wohnt gegenüber und da wohnt meine Mom und so und du hast diesen süßen Innenhof und du trinkst Kaffee, sitzt mit der Akustikgitarre da, Traum.
Urgeil. Weniger Ablenkungen insgesamt als in der großen Stadt.
Hundertprozentig.
Fein. Ich finde lustig, ich hatte eben die Leftovers auch da letztens und die haben ja dieses Jahr einen Amadeus gewonnen.
Stimmt, der ja für Metal, Hardcore?
Hard and Heavy.
Hard and Heavy, genau.
Ich glaube, ja. In der Hard and Heavy Kategorie. Und die haben gesagt, das Coolste daran, dass sie den Award gewonnen haben, ist eigentlich, dass die Eltern endlich checken, das ist wirklich was sie da machen.
Ja, ja.
Also weil du auch meinst, so die klassischen Medien müssen irgendwie bedient werden und man muss einen Major Vertrag irgendwie haben, einen Label-Vertrag, damit die Eltern mal verstehen.
Ich glaube, ja. Es ist einfach so und man kann sich da irgendwie, ich habe mich da auch lang grün und blau drüber geärgert, weil ich war so, warum versteht ihr es nicht und warum seht ihr das nicht, aber ja, ich verstehe auch nicht, wie es ist, so alt zu sein.
Mhm.
So wie meine Mutter halt, so keine Ahnung. Und so, da muss man sich dann einfach zurücknehmen und sagen, okay, na gut, dann irgendwann wird das schon passieren und dann ist der Punkt dann halt da.
Aber wann war so, also zeitlich, wann war dieser Punkt, wo sie dann erkannt haben oder wo klar wurde, da wird mehr draus? Weil ich glaube, du releast ja noch gar nicht so lang. Zumindest wenn man so Diskografie durchschaut, sind ein paar
Schön,
Jahre,
dass
oder?
Du sagst, das ist gar nicht lang. Das ist toll.
Okay. Ja, okay, kommt
Nein,
auf die
geil.
Perspektive
Nein, ist
an.
Geil.
Ja,
ist wirklich geil. Also es freut mich, weil ehrlicherweise ich irgendwie manchmal in schlechten Momenten, wenn ich garstig zu mir bin, dann habe ich das Gefühl, ich release schon ewig. Also
ja, du hast ein Album
ja.
und eine EP jetzt.
Ja.
Und ein paar Singles davor.
Also theoretisch gab es schon mal ein Album davor, das habe ich selber produziert, das habe ich aber runtergenommen. Also ich mache das jetzt einfach so fair wie möglich mir gegenüber, ja.
Mhm.
Ob das jetzt akkurat ist, diskografisch, ist mir scheißegal. Die fairste Variante, es anzuschauen, finde ich, ist folgende. Ich habe viel ausprobiert im Cloud-Rap-Bereich, Hip-Hop-Bereich, wie auch immer du es nennen willst, Urban Music, keine Ahnung. Und dann gab es, finde ich, für mich diesen Bruch, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich nicht treu mir selbst gegenüber, wenn ich da weiter reingehe, weil ich komme so wie du aus einem Band-Background. Mein Vater hat mir Platten gegeben, früher hat gesagt, Hendrix, das ist ein Mensch, der kann Gitarre spielen. Mhm. Hier, ich kaufe dir eine E-Gitarre, bam, mach. Das ist mein Upbringing. So, zu Hause hat Rolling Stones gespielt, das war Mucke. Und mein Dad war ziemlich, mein Dad war zu seinen Lebzeiten noch, der war schon harter Musikkritiker. Der hat neue Musik eher weniger verstanden. Für ihn war so Fleetwood Mac ist Fleetwood Mac so. Das ist untouchable. Und irgendwo kriegst du das ja indoktriniert. Und diese Neo-Indie-Schiene, wo dann Arctic Monkeys 975, das hat er schon noch kind of gecheckt, weil er war so, 80s, okay, so, da ist so Velvet Underground. So, er hat so diese Parallelen hat er dann schon ziehen können, so.
Von den Bands, die quasi ihre Influences in der Zeit haben, ja, die dein Dad cool findet.
Genau. Und aber halt mit dieser Urban-Schiene war es halt nicht, dass er mir irgendwann mal gesagt hat, du belügst dich, aber ich habe immer mehr gemerkt, so, okay, warum möchte ich gerade diesen, ich habe es halt als Konsument sehr gut gefunden, ich habe es als Trend aufgegriffen und wollte halt irgendwie rein und ich war auch Heartbreak und ich kannte niemanden in der Musikindustrie und ich war so, fuck, das kann ich zu Hause auf Logic selber produzieren, bam, fertig. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, eigentlich bin ich mir nicht selber treu. Ich habe mich nicht angelogen, weil ich habe einfach meinem Konsumententrend gefolgt. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, okay, das gefällt mir aber nicht, so langfristig Musik zu machen. Und der Jakob war dann schon damals irgendwie der Mann an meiner Seite musikalisch und hat gesagt, ja, dann fuck it, so gehen wir einfach so in Richtung Gitarrenmusik. Er hat keine Ahnung, wie das geht, aber wir werden es uns schon irgendwie beibringen.
Also und er dann, hatte als Producer auch noch nicht wirklich Erfahrung mit dem Genre.
Ja, er hat immer schon einen versierten Musikgeschmack gehabt, aber er ist selber auch erst in den letzten Jahren in dieses ganze Rock'n'Roll-Thema, Indie-Rock reingekommen und so und hat sein Musikgeschmack hat sich wie jeder Musikgeschmack halt auch über Jahre halt verändert. Und dann haben wir beide parallel auch wieder Bands für uns entdeckt und so ging das dann. Und ich betrachte es immer ab dem Breakpoint und ich glaube, das war Ohrring. Ohrring. Was witzigerweise der Jakob nicht produziert hat, sondern der Johannes Madl, aber das war so, finde ich, der Breakpoint und das war auch der erste Moment, das war im Radio, das ist im Radio passiert und das war für mich auf einmal so, okay, fuck, Anzug, so Suit and Tie, schwarz-weiß, fotografiert, Gitarre und das war der erste Song, zu dem ich heute noch stehe, ich spiele den heute noch gern und deswegen sage ich immer, von da an würde ich realistischerweise sagen, release ich.
Ja, verstehe
so,
ich.
Für Fio jetzt, ja. Indie-Rock, bam. Also kann
welches
ich sagen,
Jahr
zwei...
Welches Jahr war das?
Ohrring?
Ich hab's ja hier offen.
Ohrring muss 2 Jahre her sein, wenn mich jetzt nicht alles... Es müsste ziemlich genau 2 Jahre her sein.
Ohrring, Album Anzeigen 2022.
Ja.
Erschienen.
Ja, also 2 Jahre her.
Okay. Ja, das ist nichts.
Ja, und deswegen finde ich das auch okay, ja. Zu sagen, weil weißt du, oftmals die musikschaffende Menschen so, bam, bin ich schon dort, wo ich sein will, bla bla bla, Dings. Und dann denke ich, ich probiere mir das immer wieder herzuholen, so, okay, chill, ich mache das erst 2 Jahre so. Ja. Manche Leute haben, keine Ahnung, Bilderbuch hat 5 Alben gebraucht, bis das mal geballert, 4, 5, keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar, bis das mal geballert hat, so. So fairerweise, Bibitz hat auch viel released, bevor das jetzt irgendwie mit dem jetzt voll geklappt hat.
Ich wollte den auch letztens habe ich auch in meiner Sendung in der Rot-Weiß-Rock-Show auf 88.6 gespielt und wollte ihn ankündigen als Newcomer quasi und dann habe ich mir gedacht, okay, ich check nochmal Background, ob das überhaupt stimmt. Dann war ich so, okay, fuck, der macht schon
lange
richtig viel released, ja, voll.
Aber ich fände es auch fair, ich fände es ehrlicherweise auch fair ihm gegenüber zum Beispiel zu sagen, so, ist es für mich ist er mit diesem krassen musikalischen Wechsel schon noch ein Newcomer. Er macht
ja,
das jetzt.
Ja, aber es ist die Frage, ist so, wenn du das halt als jemand siehst, der gerade damit beginnt, Musik zu machen und du hast das Gefühl, dieses letzte Bibiza-Album oder was auch immer, das ist sein erstes Album.
Ja.
Und das ist das Erste, was er rausbringt, da hörst du ja gleich auf. Also da gibst du ja gleich auf, weißt du. Dann denkst du, fuck, ich bin komplett untalentiert.
Ja, deswegen nehme ich ihn auch.
Also ich finde das immer...
Ich habe ihn sehr gern und wirklich nur Bussis an ihn, aber ich nehme ihn auch wenig als Frame of Reference, weil ich mir dann immer so bin, boah, Alter, das ist hart. Aber es ist auch, hey, es ist wohlverdient, er ist ein hardworking Guy und er macht tolle Musik und ich bin auf jeden Fall Fan. Aber ich nehme ihn absichtlich nicht als Frame of Reference, weil es bringt auch fairerweise nichts. Wenn du brauchst ich glaube, das ist auch ein großes Learning gewesen, dass es, Wien ist klein, es gibt ein paar Leute, die sehr viel cooles Zeug machen. Es bringt nichts, sich an die zu halten. Es bringt nichts. Mhm. Weil du musst, ich glaube, man muss seinen eigenen Weg gehen. Und es ist ja eh das ist wie dieses Gesetz der Anziehung. So, du kannst nicht allem hinterher eiern, sondern die Leute werden zu dir kommen, wenn du ausstrahlst, dass du deinen Weg gehst.
Glaube ich. Dass du die trueste Version von dir selbst einfach bist, ja, und damit auch rausgehst und das auch herzeigst.
Ja.
Das ist alles, was du tun kannst, und dann hoffen, dass halt ein paar Leute sich denken, ja, 100%. Ja.
Und das ist eh das Schwerste.
Ja.
Das Schwerste ist, die 100%igste Version von dir selbst zu sein.
Ja. Okay, ist das so ein bisschen der Anspruch für, es kann sein, dass alles endet, gewesen für dich?
Wie meinst du?
Dass du möglichst die reinste Version von dir selbst bist.
Ich glaube, schau, ich habe keine Ahnung.
Oder ist Fio zum Teil auch so was wie eine Kunstfigur oder so?
Ja, das ist immer so eine Frage. Es ist, wahrscheinlich ist es einfach nur, ich entscheide, wann das eine Kunstfigur ist und wann nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool, weil dadurch kann ich entscheiden, wie nah das dem steht. Also so auf der EP ist ja auch so, also Chief zum Beispiel, letzter Song, ist ein Song über meinen Vater, der jetzt nicht mehr lebt. So, da habe ich mich bewusst entschieden, okay, ich bin jetzt privat, weil ich will das.
Mhm.
Aber ich kann das für einen Song machen. Ich kann das für eine fucking Songzeile machen, einen Akkord, keine Ahnung. Ich kann für eine Millisekunde musikalisch privat sein und dann wieder nicht. Und das war immer das, was ich enjoyed habe, dass da nicht mein bürgerlicher Name steht, sondern halt Fio. Ist es eine Kunstfigur? Nein. Verpacke ich es wie eine Kunstfigur? Natürlich.
Mhm.
Ich finde, es ist allein schon Musik, also wenn du musikschaffender Mensch bist, dann bist du schon eine Kunstfigur, wenn du auf Social Media Bilder postest, weil es ist automatisch gefiltert.
Mhm.
Du kannst mir einen transparenten Text hinschreiben, 40 Absätze, ja, keine Ahnung, das habe ich dann gegessen. Es ist trotzdem von dir orchestriert, dass dieser Moment gerade auf Social Media passiert.
Ist ja auch nicht nicht der Zweck von Kunst, die Realität abzubilden.
Muss es nicht, ja. Kann's. Es kann mit der Realität spielen.
Ja.
Aber das Schöne ist ja, wenn ich mich jetzt entscheide, über was zu singen, dann ist es meine Form und es kann überspitzt sein, es kann ironisch sein. Ich finde es ja auch gut, wenn Musik provoziert, so.
Mhm.
So zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde, wenn du jetzt Gspusi hernimmst zum Beispiel, ich finde Gspusi, es war schon ein bisschen ein Hin und Her für mich, ob dieser Text okay für mich zum Singen? Darf ich das heutzutage noch?
Fühlst du dich wohl damit?
Ich persönlich fühle mich wohl.
Mhm.
Aber die Frage ist, ich mache halt was öffentlich Wirksames.
Mhm.
Das heißt, ich bin dann halt ein weißer 28-jähriger Dude, der übers Sex haben singt.
Ja.
Weil ich fairerweise hab gern Sex.
Ja.
Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist für mich, ich war dann echt so, fuck, warum ist das so schwierig für mich, da jetzt gerade so über diesen eigenen Schatten zu springen? Weil ich halt schon so war, was ist, wenn das jemand ganz falsch auffasst? So, weil es ist
Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie, in welcher Form falsch.
Naja, es gibt halt schon eben so, keine Ahnung, so, es ist, ich glaube, es ist sehr, es spielt sehr mit diesen Bildern, Club, Bock auf Sex, Körper, Schweiß und es ist sehr, es ist halt geil. Also es klingt irgendwie also dumm, aber es ist halt irgendwie, wir wollten halt dieses Gefühl irgendwie rüberbringen und da musst du dann, da haben wir dann schon über jede Zeile nachgedacht und haben das auch so ein bisschen mit meiner, also mein Management sind zwei, ein Manager und eine Managerin und ich habe der das wirklich in die Hand gegeben und ich so, das ist dein finaler Call, wenn du sagst, das ist nicht okay, dann machen wir das nicht.
Mhm.
Oder ich schreib's um, keine Ahnung.
Aber
so.
Okay im Sinne, in welchem Sinne? Es ist ein sehr, quasi so ein hedonistischer Song über 100%. Freie Liebe, Anziehungskraft und lass es uns tun, quasi.
Ja, aber ich glaube gerade halt mit den, ich meine, schau, ich bin ja auch, ich konsumiere Popkultur, ich verstehe, was auch gerade in diesen ganzen Bewegungen passiert. Und das heißt sich alles wahnsinnig gut, dass Menschen, die leider Gottes schlimme Dinge erlebt haben, eine Plattform gegeben wird, um Leute an den Pranger zu stellen, die es fucking verdient haben, weil sie halt schissene Arschlöcher sind. So. Mhm. Und genau im Hinblick auf das wollte ich halt schauen, okay, ich will ja als musikschaffender Mensch mich nicht einschränken. Das heißt, wenn ich dieses grundlegende Gefühl habe, dass ich einen Song übers, wie du gesagt hast, freie Liebe, Sex haben und lass es uns jetzt einfach machen mäßig, das kann ganz schnell in eine falsche Richtung gedeutet
werden. Okay, also weil wir immer mehr und viel zu viel sexuelle Übergriffe erleben.
100%.
Von Männern.
Ja.
Und dass es da sich weird anfühlen könnte, wenn ein Mann über einfach Sex haben und ich finde dich geil und ja, okay, ja, verstehe ich, okay.
Also ich glaube, das ist halt einfach, ich bin mir halt meiner Rolle in der Gesellschaft sehr bewusst und ich glaube, es ist halt dieses Balance-Spiel, so dieses, okay, weichst du jetzt aufgrund dieser gesellschaftlichen Bewegungen Themen aus, die du eigentlich verarbeiten willst oder findest du einen Weg, das zu machen, ohne, ich möchte, also es ist, glaube ich, provozieren. Ich glaube, der Track ist schon provokant.
Mhm.
Und ich glaube fairerweise nicht, dass es momentan viel in diese Richtung gibt, weil es ist ja auch musikalisch recht interessant so. Es spielt viel mit diesem Indie, Sleaze, Electronic,
Clash-mäßig. Stellenweise ein bisschen Deichkind.
Ja, ist es auch. Es hat was Raviges, aber es hat halt diese Indie-Disco-Elemente halt auch. Und es ist ja auch viel so Justice und so Zeug drinnen. So.
Justice. Justice habe ich die immer ausgesprochen. Danke dafür. Sind es Franzosen?
Ich glaube, es sind Franzosen. Okay. Weiß ich auch, es hat ja keine Ahnung. Oder es heißt Justice, keine Ahnung. Was auch immer.
Wir werden das im Anschluss dann
recherchieren. Wir werden es fact-checken. Aber ja, es war halt einfach für mich so dieses, okay, gut, wie, ich will ja, dass es provoziert, weil ich glaube, gute Kunst muss anecken. Es ist wirklich einfach so. Also, ich glaube, Kunst, die was voranbringt, muss ja irgendwo anecken, weil sonst wird ja nichts vorangehen. Du musst irgendeine Wand eincrashen und so. Und ich versuche es, so gut es geht, meine Tools, die ich halt habe und so wie ich bin, das in meiner truest Form zu machen.
Ich finde, du hast das mit Spusi sehr charmant gelöst.
Danke.
Und wenn man dich abseits von Spusi auch kennt und deine anderen Songs kennt, dann hat man schon ein Gefühl von dir, also ich habe das Gefühl, dass du ein Romantiker bist eigentlich.
Durch und durch.
Und sehr die Liebe liebst und lebst. Und
ist auch geil.
Ich finde auch, das Wort Gspusi schwächt das Ganze auch so ein bisschen ab nochmal. Weil es süß klingt einfach.
Ja. Es ist ja auch...
Und sehr österreichisch halt auch.
Na klar. Also es ist ja auch, das war ja jetzt auch die Bewegung, glaube ich, das erkennt man, finde ich, ganz gut im Hinblick vom Album in die EP rein. Finde ich, erkennt man auch ganz gut, wie ich mich eigentlich immer mehr in das Neodialektische lege, aber nur so, wie ich halt echt rede. Und es gibt ja auch auf der EP einen Song, ich glaube, bei Vis-a-vis ist es halt eine Zeile so, wo ich, glaube ich, an eine fiktive Ex-Freundin singe, die mich wieder sieht und sie sagt mir, ich hasse es noch immer, dass du so redest, wie du bist. Dass du so redest, wie ich bin.
Wie halt. Dir der Schnabel gewachsen ist.
Ja, und vor allem ist es halt, weil ich halt schon noch gemerkt habe, das ist ja wieder so ein Filter, den man sich irgendwie, weil man halt gefallen will, weil deutschsprachige Musik, Deutschland, deutscher Markt, so, ja, fick das so, weißt du, so, ich denke mal halt, ich rede so, wie ich rede und es ist ja nicht, ich bin jetzt nicht schwer wienerisch so, aber es ist so ein Mix aus Anglizismen, es ist ein bisschen Deutsch, es ist ein bisschen Deutsch-Deutsch, aber es ist halt auch Wien. So, und es gibt halt Wörter, die wir verwenden und wenn es Euder und Uhr und was auch immer ist, warum soll ich Ihnen das nicht sagen? Und ich glaube, das sind diese Teile, da wo wir vorher drüber geredet haben, das sind Teile hin zum Weg, also diese Wegteile Richtung wahrem Selbst so. Und deswegen will ich eine Sonnenbrille auf der Bühne anziehen und deswegen will ich im Anzug, weil ich will mich ja geil fühlen, weil fuck, das ist was, das will ich ja auch so. So, das will ich, dass meine Musik soll eine Plattform für mich sein. Für, also ist schön, wenn Leute was damit anfangen können, aber ich will das. Mhm. So, weil ich bin stolz auf mich. So,
weißt du? Ist für dich ein Raum, dich auszudrücken, ja, und zu finden.
Und wenn ich mich halt sexy fühlen will, dann will ich auch Musik machen, wo ich mich sexy fühle. So, weil wenn ich halt, ich finde es ja auch geil, mit der Akustikgitarre seine schönen und intimen Momente zu haben, aber wenn ich das nur machen würde, wäre es mir persönlich einfach nicht der Ausdruck, der ich ja bin. Weil wenn dann meine Freunde sagen, Herrst, du bist eigentlich, du bist so ein Orger einfach, weißt du, du sagst und du machst und du bist so, du bist saulustig und mit dir kann man richtig viel Spaß haben und du, bei dir, da sprudelt richtig die Lebensenergie raus und dann bin ich so, das will ich verkörpern.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass Gspusi auf der EP gelandet ist.
Ich auch.
Ich hätte das Gefühl, dass da was fehlt, wenn,
sehr gut.
Dieser Song nicht drauf wäre. Was bedeutet, ich glaube, dass da was fehlt für dich? Was hat es damit auf sich mit diesem EP-Titel? Was fehlt dir?
Boah, ich freestyle das jetzt mal, weil fairerweise habe ich mich da echt noch nicht so viel damit beschäftigt. Ich glaube, der Titel spricht eher für das Jahr, was hinter mir liegt. So das Jahr, okay, kein Major-Label mehr, okay, fuck, aber trotzdem Tour durch Deutschland, trotzdem relevant bleiben, viel releasen, schauen, okay, was kann man noch machen und wo kann man hin und so. Und das war so ein Begleitgefühl durchs Jahr, dass ich eigentlich immer geglaubt habe, dass da noch, es fehlt irgendwas, es fehlt noch das eine Ding, es fehlt noch dieser eine Move nach links oder nach rechts oder was auch immer, es fehlt dieser eine Song, es fehlt dieses eine Foto, bla bla bla, diese eine Show. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das wahnsinnig beschissen ist, so zu denken, weil du halt die ganze Zeit, du siehst halt nur die Negativseite, du siehst nur das, was fehlt. Und das war ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet, sagt immer wieder zu mir, warum, ich finde es so schade, dass du nie stolz auf das bist, was du bereits gemacht hast, sondern immer nur dich geißelst für das, was noch fehlt. Und deswegen ist es auch so, dass am letzten Song eben Chief beim Outro ich dann sage, ich glaube, dass da fehlt jetzt nichts mehr. Weil es einfach so für mich so dieses Jahr als Independent-Künstler, diese ganzen Single-Releases, diese ganzen Sorgen auch abschließen soll. Weil am Ende vom Tag ich dann auch gemerkt habe, wenn ich die Herkules-Aufgabe für mich war, einen Song über den Tod von meinem Vater zu schreiben. Das war für mich, das ist Anfang des Jahres ist das passiert. Und ich habe mir daran, glaube ich, jeden kreativen Zahn in meinem Gebiss ausgebissen. So. Und ich habe das 100-mal weggelegt unter Tränen, weil ich gedacht habe, ich kann es einfach nicht. Ich schaff's nicht. Ich kann diesen Grönemeyer-Moment nicht haben. So dieses Grönemeyer, also das, was er gut macht, ist so, der kann sowas. Der kann diese großen Themen nehmen und sagen, das war mein Problem. Meine Denke war immer, das muss sowas Eposales haben, so weißt du, so was Hymnenhaftes, so, weil das ist so diese Würdigung. Und in Wirklichkeit ist es dann urwitzig, dass genau der Song das der stillste, demohaftigste, echteste Song. Und ich fand es eben so bezeichnend, dann auf dem Outro von dem Song zu sagen, es fehlt nichts mehr, weil ich glaube, ich habe das Schwerste geschafft. Weil für mich war das Schwerste. Und es war ja, das Orge war, das war ja nicht mal ein Song über ihn, sondern ich habe ihn dann so umgedichtet. Weil der Jakob gemeint hat so, lass ihn nochmal aufrollen. Und ich habe dann so ein paar Zeilen getauscht und ein paar Wörter und auf einmal war ich so, okay, fuck, das ist er so. Scheiß drauf, machen wir das jetzt einfach. Und er so, pam. Und dann haben wir, ich habe meine Vocals durch einen Gitarren-Amp und es war urcrazy und so, wir haben richtig cooles Zeug ausprobiert. Und ja, deswegen war es auch schön, diesen Prozess, ich glaube, dass da was fehlt, abzuschließen.
Du hast mir jetzt über den Song Chief erzählt, dass er eigentlich deinen Prozess abschließt und deine Herkules-Aufgabe und dass er von deinem verstorbenen Vater handelt.
Ja.
Also extrem deeper, schwieriger Song. Wie zum Teufel sind Lines aus der Krocher-Hymne in diesen Song reingekommen? Du singst was? Schicht ist Pflicht, Millennium auch. Wie ist das passiert, bitte?
Boah, shit. Das ist eine sehr gute Frage.
War das gefreestyled? Oder?
Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt retrospektiv, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir, ich glaube, das, was das FIO-Projekt immer recht spannend gemacht hat, war eben, dass alles im Leben, also für mich persönlich, ich kann jetzt nur über meine Erfahrung sprechen, für mich war und ist Humor, das Humor und Ironie sind so einer der wichtigsten Tools, die ich habe, weil ich halt Sprache für wahrscheinlich das Mächtigste, was wir haben. Und da ist Humor und Ironie sind überlebenswichtige Tools für mich aus und um aus so Lebenskrisen, wie das zum Beispiel war, beziehungsweise manchmal immer noch ist, rauszukommen. Weil ich hätte mich ja auch entscheiden können zu sagen, okay, fick diese Kocherhymnenlein, ich mache was super, super Trauriges. Aber die Tatsache war, ich fand es eben so schön, dass Freunde von mir diesen Song hören und die checken sofort, es geht um das. Aber dann haben sie diesen Schmunzler-Moment, weil ich sie genau, bam, weißt du, ich habe sie genau da, wo ich sie haben will und dann hole ich sie ganz kurz raus. Und das war auch für mich so dieses, ich kontrolliere, wie ich mit meiner Trauer umgehe. Und das war vielleicht eine Line, wo die ich reingeben musste, um mir selbst zu beweisen, das ist nicht größer als ich, sondern ich stehe da immer noch, ich bin der, der das in der Hand hat, wie viel da reingeht. Und das war schon so dieses, es ist dumm. So, du denkst ja, ich meine, arg, dass du es checkst, weil ich glaube, viele Leute sind zu jung für das.
Ja, ich war in der Kocherzeit dabei.
Ah, damn.
So ein bisschen.
Ja, ich habe auch.
Bin ich stolz drauf, Couple, aber.
Ich habe geballert, das war geil.
Ich konnte ziemlich gut Jumpstyle tanzen.
Ah, geil. Ja. Ich war ja mehr der Grabber.
Ja. Gab habe ich noch nicht mitgemacht. Da habe ich noch Rock gehört. Ah. Ja, man muss nicht auf alles stolz sein.
Ja, aber hey, kann man. Ich meine, ist ja auch okay.
Aber Kocherhymne war schon ein Kulturgut, finde ich, zu der Zeit.
Ja, und ich finde, es hat dadurch so einen neuen Mantel bekommen und ist halt auch wieder so, ich finde schön, wenn ich als Songwriter, wenn das schon meine Stärke ist, dann kann ich das ja so vielschichtig wie möglich gestalten, wenn ich Lust drauf habe. Und ich finde, es sind zwei Methoden. Entweder du schreibst einen ziemlich linearen, flachen Song, hat ein, zwei Ebenen, bam, macht Spaß, geil. Gibt genug Songs von mir, die so sind, gibt es auch auf der EP. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man sich Schichten aussuchen kann und dann ist es ein bisschen so wie dieses Herumwerkeln und okay, ich schreibe jetzt eigentlich einen urtraurigen Song, aber jetzt hole ich sie mit dieser ganz weirden Line raus. So, und das ist dann halt die Kocherhymne.
Ja.
Und das war einfach gebrabbelt. Ich habe es gebrabbelt und ich war so, Schicht ist Pflicht.
Machen.
Also, okay, dann haue ich das jetzt einfach in die ärgste Ballade rein, was geht. So schön.
Ja, ich finde, das sind die Momente, wo dann der einzigartige Charakter auch irgendwie rauskommt. Weil nur eine traurige Hymne können viele schreiben wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Cool, dass du dein eigenes Ding daraus gemacht hast. Mich würde noch ein bisschen interessieren, ich meine, ein bisschen haben wir schon drüber geredet, aber dein Songwriting-Prozess, ist es so, dass du mit deinem Produzenten, wie heißt der?
Jakob,
du und der Jakob seid am Tüfteln. Er schmeißt den Computer an, du gehst an die Gitarre oder ans Mikrofon und dann versucht ihr irgendwas aufzunehmen, was gut klingt. Oder wie entsteht ein Song bei dir?
Es ist immer so. Ich wünschte ja, weil ich ja selber auch immer so in Podcasts gesucht habe, wo ist die Magic? Was weiß ich noch nicht? Welchen Trick kenne ich nicht? Wo ist der fucking Cheatcode GTA-Style? Was weiß ich nicht? So, man glaubt ja irgendwie, glaube ich, weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Was machen die Großen anders?
Ja, weil man glaubt ja immer so, irgendwo muss ja ein Trick sein.
Ja.
Aber was ich wahrscheinlich irgendwie gemerkt habe, Songs können auf viele verschiedene Arten entstehen. Es gibt keine, die besser ist oder schlechter. Es gibt Leute, die können, ich persönlich verwende alle. Ich eben manchmal liebe ich es, einem Impuls zu folgen, ohne Instrument, Lines aufzuschreiben, die ich geil finde, Ich hab diese App von, es gibt so ein Kartenspiel von Brian Eno, diesen Ambient-Musik aus den 70ern,
ja.
Der hat ein Kartenspiel gemacht, das soll dann laterales Denken anheizen. Das ist laterales Denken, ist so um die Ecke denken, so kreativ denken.
Mhm.
Und es gibt es als App und dann schüttelt man und dann sagt, da steht dann, zerstör das, was am wichtigsten ist. Und dann so arbeiten der Jakob und ich manchmal. Ich schüttel das dann und ich so, da steht das und er so, fuck. Und dann geht er rein und löscht den Synthesizer im Song. Weil wir oft so Denkprozesse einfach ein bisschen anheizen, einfach so.
Aha.
Zu sagen, okay, wir können gerade das entweder zerdenken oder wir holen uns einen Impuls von außen, der absolut von nichts kommt. Und da stand zum Beispiel letztens eher so, also da stand, die App hat so gesagt so, hab keine Angst davor, ein Klischee zu sein. Mhm. Und ich fand die Line so gut, weil ich so insane. Schreibe ich auf. Und auf einmal ohne Musik einfach geschrieben, ich habe keine Angst vor Klischees. Und bam, 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 bam.
Mhm.
Weiß nicht, dann gibt es sowas, ich liebe Dinge eindeutschen. Ich höre englischsprachige Musik und höre englische Sayings. Ich deutsche das immer eins
hier,
zu eins.
Ich tue es immer hier in der Redaktion live mit.
Ja, nimm's mit einer Prise
Salz.
Schlag
mich Säugling noch einmal.
Geil.
Aber ich meine, das spielen wir hier nicht bei 88.6, aber das war einer meiner Favorites bis jetzt. Ja. Lustig.
Oder halt, ja, nimm's mit einer Prise Salz. Und das ist natürlich, ich habe einen Notizenordner, da stehen viele von diesen Lines drinnen.
Mhm.
Finde ich ein bisschen weird, aber oft höre ich Musik, wenn ich Musik höre, was eher selten ist, weil ich gerne in Alben höre. Oft höre ich Musik und parallel dazu schreibe ich. Weil ich gerade, der hat was gesagt und das triggert irgendwas, da bin ich so insane. Und vielleicht schreibe ich dann einen fucking McGee-Song nach gerade, aber es wird ja eh was anderes. Das Vertrauen habe ich mittlerweile schon. Das, was es wahrscheinlich am seltensten ist, ist ich und die Akustikgitarre. Das ist dann eher für diese Balladen-Country-esken Dinger. Und jetzt sind der Jakob und ich gerade eigentlich an diesem spannenden Punkt angelangt zu sagen, der Jakob hat letztens voll auf die kreative Bremse gedrückt. Der war so, okay, warte, wir haben jetzt seit 2 Jahren, nehmen wir uns immer diese Trends, die wir mal mitnehmen. Hier Dance Punk, hier LCD Sound System, bla bla. Wir haben uns noch nie mit der fundamentalen Frage beschäftigt, was FIO eigentlich ist.
Mhm.
Und das ist natürlich die härteste Nuss zum Knacken, weil stell dir mal diese tief existenzielle Frage und beschäftig dich, was ist der Sound? Was willst du wirklich? Was ist die Handschrift?
Ich kann mir vorstellen, dass es auch nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll ist.
Ja, na klar.
100%. Also da kannst du auf jeden Fall auch zu weit gehen.
Ja.
Ich glaube, oft ist es die Aufgabe der, eigentlich von niemandem zu labeln, was du bist, aber ich finde, wenn dann noch eher vom Publikum eigentlich.
Wahrscheinlich.
Dass die das dann eher für sich einordnen als du für sie.
Wahrscheinlich.
Aber okay, das war's, was ihr jetzt gemacht habt. So,
ja.
Ziehen wir mal eine Bilanz und schauen mal, was bist du eigentlich.
Ja, weil wir haben jetzt einen Katalog, auf den man zurückschauen kann.
Ja.
Und jeder von uns sieht darin Elemente. Schau, was finde ich geil? Ich liebe die Strokes. Ich finde deswegen Boxsack so geil. Boxsack ist voll der Stroke-Song.
Mhm.
Der Jakob liebt diese elektronischeren Elemente, die ein Spusi hat. Okay, es geht ja nur darum, einen Referenzrahmen zu finden. Ich rede ja nicht von einer Linie, die du gehst, die zweidimensional ist, sondern ich rede von einem drei-, vierdimensionalen Raum, wo man sagt, hier bewege ich mich ein bisschen herum. Dass es facettenreich ist, wird es immer sein. Aber, und das war eben diese fundamentale Diskussion und Unterhaltung, die war hart. Also boah, da bin ich echt auch an die Grenzen gekommen, weil ich war so, was ist, wenn ich es nicht kann? Was ist, wenn ich die Kreativität nicht habe, diese Frage zu beantworten? Und da gingen echt einige Nervenenden, sind da ausgebrannt dadurch, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt oder wir sind gerade an diesen Punkten, wo wir die Richtung wissen und die ersten Fehler machen, und ich liebe ja Fehler, ist ja toll. Und wir versagen, wir haben jetzt letztens in die richtige Richtung versagt, und das war voll toll, weil wir sind beide rausgegangen und waren endlich nicht mehr angefressen, und dann haben wir gewusst, die Richtung muss stimmen, weil wir sind einfach nicht mehr pissed. Wir sind nicht rausgegangen aus dem Studio und waren Haas und haben uns angeschwiegen, sondern wir sind rausgegangen und waren so, ja okay, das war es jetzt nicht, aber wir wissen, dass es da ist. So, wir wissen, dass es geht. Das heißt, es ist nur eine Frage von wie. Es ist nicht mehr eine Frage, was, sondern es ist nur wie. Wie geht das?
Weil ihr habt es schon gemacht. Oder, also
wir wissen einfach kind of, was es sein kann. Und das reicht. Mhm. Das reicht als Grundimpuls zu sagen, keine Ahnung, ich war letztens im Studio, da kam so eine Phoenix-artige Idee um die Ecke. Sehr dancey, sehr four to the floor, dünne Gitarren, schöne Synths auf der Seite. Bam, das war eine Sache. Nice. Als nächstes kam Jakob und war so, hier hast du so syncopated rhythmische Gitarren, Blockparty-esque so. Und ich war so, perfekt, das kann funktionieren. Weil jetzt wissen wir einfach, was ist der Rahmen, was sind Referenzen, die wir cool finden. Weil wir brauchen uns auch nicht anlügen. Wir hören genauso Musik und nehmen uns Dinge von anderen Leuten, die wir gut finden. Wir probieren halt den eigenen Twist drauf zu bringen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Aber am Ende vom Tag, originell ist eh nichts mehr. Es ist nur originell kopiert.
Ja, oder vermischt.
Ja,
auf eine neue Art und Weise.
Style so, ja. Und jetzt haben wir das Was geklärt und jetzt geht es nur noch ums Wie. Und das Wie ist hart, aber das Wie ist okay, weil es nicht mehr dieses... In dem Wie bewegst du dich in eine Richtung. Im Was stehst du. Wenn du dich nach Was ist es fragst, stehst du. Du stehst und schaust. Mhm. Und das überrennt einen. Mhm. So wie du gesagt hast, das wird schnell zu groß. Aber sobald du sagst, wie machen wir es, bewegst du dich in Richtungen. Ja, du kommst manchmal Sackgasse, ja, manchmal crasht du mit 130 gegen eine fucking Betonwand, aber du machst Wege, du machst Kilometer.
Es ist so. Ja auch, was bin ich, aber wie machen wir?
Ja,
das
genau.
Machen ist ja
genau.
Immer ein Prozess und das genau. Sein kann auch eine Momentaufnahme sein, das finde ich spannend. Okay, das heißt, ihr habt so ein bisschen einen neuen Zugang.
Ja.
Entwickelt zum Musikmachen und wie ihr rangeht.
Ja.
Aber es ist immer, also ihr seid so dieses Zweierteam, ihr arbeitet die Song zu zweit aus.
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, dass ich bin eigentlich textuell, ich bin drei Viertel vom Jahr bin ich wahrscheinlich textmäßig inspiriert. Am Text scheitert es nie, an den Toplines auch nicht. Oft scheitert es vielleicht...
Kannst du kurz definieren, was eine Topline ist?
Achso, Entschuldigung, ja fix. Also eine Topline ist, man kann Text und die Art, was man singt und wie man singt, kann man basically aufteilen und wie man singt wäre die Topline, also die Melodie beziehungsweise die Rhythmik, wie es platziert ist. Ich bin gerne Topline-Schreiber, also ich schreibe gerne aus Toplines raus. Das heißt, wenn es zum Beispiel jetzt man muss sich nur mal vorstellen, man geht jetzt in eine Session und Jakob, eben mein Produzent, hat schon einen musikalischen Rahmen geschaffen. Vielleicht spiele ich hier ein, zwei Gitarren, die Sache hat sich erledigt. Da geht es für mich eher darum, okay, spiel mir das im Loop ab und ich brabbel mal irgendwas. Das ist so diese Schweden-Methode, so diese Max Martin-Style. So, ich brabbel mal was und mir geht es viel mehr darum, wie ich sage, bevor ich mich entscheide, was ich überhaupt sage. Und dann fühlt sich diese Brabbelei, das hört sich dann schon ein bisschen nach Vokalen an, keine Ahnung, dann ist man so, so, ich blöd. Und dann kommt irgendwo, bildet sich so ein bisschen ein Wort heraus. Beziehungsweise kann man dann halt die Wörter reinfüllen. Oder du hast vorgefertigte Lines, die halt in diese Topline irgendwie reingequetscht werden. Ja.
Und für, also wie machst du es live? Also hast du da MusikerInnen, die dich begleiten auf der Bühne dann? Weil du kannst ja nicht...
Alles selber
spielen, ja voll.
Wieso
also ich wollte grundsätzlich mal rausfinden, bist du beim Songs machen oder seid ihr eine Band quasi? Also grundsätzlich bist du mit deinem Producer, aber auf der Bühne brauchst du eine Band, oder?
Ja, also Jakob sitzt auf den Drums. Das war eine Entscheidung, die super wichtig für den Sound war, weil es, glaube ich, das akkurateste Mittel ist, um Indie-Rock auf die Bühne zu bringen, ist ein Schlagzeug, glaube ich. Ist noch weit vor der Gitarre. Und ich auf der Gitarre, weil ich glaube, es ist Zeit, dass Menschen sich wieder in diesen Rock'n'Roll-Charakter verlieben. Und ich glaube auch, zumindest von meinen Erfahrungswerten, ist es immer ein Moment, wo die Leute schreien und euphorisch werden, weil ich glaube, ich möchte jetzt kein kulturanthropologisches Statement da machen, aber ich glaube, der Rock'n'Roll-Archetyp ist, der funktioniert immer. Ich glaube, niemand kann sagen, dass es nicht nicht, dass es mein Ziel ist, sexy zu sein. Ich möchte sexy sein. Mhm. Das ist was ganz anderes.
Mhm.
Und ich fühle mich am sexiesten, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe und spiele. Weil das ist für mich einfach so dieses, das hat so was Mysteriöses, das hat so was, ich, klingt vielleicht deppert, aber ich bändig das gerade irgendwie so. Mhm. Und ich habe zwei Tools, um meine Emotionen zur Geltung zu bringen. Und das eine mhm. ist so ein sechsseitiges Ding aus Holz, was schreit und mhm. ich kann noch singen dazu. Das ist toll, das ist eine geile ja. Kombi.
Das stimmt schon, also eine Gitarre in der Hand auf der Bühne, also eine Gitarre umgehängt, schaut schon wahnsinnig cool aus. Boah. Einfach. Es ist oft so, gerade wenn du Bands siehst irgendwie und da ist so ein Sänger, der quasi nur singt. Das war ja. zum Beispiel in meiner Band damals ja. so. Ich hatte immer das Gefühl, da ist so,
da fehlt was.
Am Oberkörper eine mhm. Area, das ist awkward, dass da nichts ist.
Ja,
ja voll. Mhm. Und ja, ich finde auch cool, dass du das Gitarre spielen so als Schreien siehst. Ich habe auch oft das Gefühl, oder am coolsten finde ich, wenn man bei Rockstars das Gefühl hat, eben bei Jimi Hendrix oder wem auch immer, dass der so die Gitarre wirkt, bis ja. ein Schrei rauskommt.
Ja, ja.
Und das hat irgendwie
klingt ein bisschen was Intenses. Aber ja, ja. Es ist halt, ich meine, vielleicht um diesem etwas masochistisch klingenden Ding wie Würgen etwas beizufügen, ich glaube, das, was vielleicht Leute, die nicht Gitarre spielen, nicht so ganz als Insight haben, Gitarre ist verfickt schwer.
Mhm.
Und Gitarre, wenn du die Gitarre nicht im Griff hast, dann spielt die nicht das, was du willst. Also ich glaube, es gibt yeah. kein undankbareres Instrument als, also wahrscheinlich, wenn du jetzt gitarrentechnisch werden willst, dann ist es die Akustikgitarre unverstärkt, das ist mhm. am schlimmsten.
Mhm.
Aber so, weil ich meine ja, Reverb, Distortion, das verzeiht dir sehr viel,
mhm.
aber Tatsache ist, wenn du nicht wirklich kontrollieren kannst, was dieses Ding macht, dann kontrolliert dich dieses Ding.
Hast
und dadurch ist es schon so dieser Tanz mit dem Teufel ein bisschen ja. so.
Du hast bei der Gitarre sehr viel, sehr schnell viele Geräusche, die du nicht haben
so
willst.
So viele Geräusche.
Manchmal mehr als die du haben willst.
Ja.
Weil das klingt dann eine Seite willst du, dass sie klingt und dann klingen zwei mit, ja. die
und,
irgendwas sind.
Und es ja. ist halt, es ist wahrscheinlich dieser Mix, du musst wahrscheinlich auch manchmal hart in die Saiten harzen und dann aber auch wieder so ganz filigran sein und dann mhm. geht's. Die Gitarre verlangt viel von einem und ich glaube deswegen, das zu kontrollieren setzt voraus, dass du ziemlich gestanden da bist und einfach mhm. bist so, okay, gut, ich kenne dich in- und auswendig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch Leute die Gitarre lang, deswegen haben Gitarren auch Namen. Also ich glaube, deswegen haben Leute Namen für Instrumente, weil das halt einfach so, das ist so ein Wegbegleiter einfach.
Mhm.
Das ist wie ein Freund, mit dem man streitet oder eine Freundin, keine Ahnung.
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin noch auf dem Weg dorthin, irgendwann das Gefühl zu haben, dass ich meine Gitarre unter Kontrolle habe.
Ich glaube, das ist ein ewiger Weg.
Ein langer Weg.
Ich weiß es auch noch nicht.
Ich würde gerne über einen Song noch reden.
Sicher.
Auf der EP. Ich bin Fan von der ganzen EP. Ich finde eben Gspusi sticht sehr raus jetzt vom Sound halt, weil es anders ist.
Ja.
35 war für mich der nastieste Ohrwurm in letzter
stark.
Zeit. Ganz
okay,
furchtbar.
Okay.
Singe ich dauernd zu Hause.
Sehr gut.
Und jetzt eben von den Songs, die mit der EP
ja.
rausgekommen sind, gefällt mir Glashaus sehr gut.
Okay.
Magst du mir ein bisschen erzählen, worum es in dem Song geht?
Klar. Glashaus gibt es schon lang. Den gibt es schon wirklich lang. Also ich glaube, ja, sicher ein Dreivierteljahr. Und wir haben den lang nur live gespielt, weil wir noch nicht sicher waren, in was für eine Richtung wir den machen wollen. Der klang früher anders. Der war viel rockiger nochmal.
Mhm.
Viel erdiger noch einmal, wenn man so will. Und wir konnten ihn aber auch nicht wirklich loslassen, weil es live immer mega war und die Leute kannten ihn fairerweise nicht. Und ich habe da so ein Tambourin, was ich spiele und es war immer so mit Crowdwork, in die Knie gehen, springen mäßig, so coole Momente auf jeden Fall. Die Hook habe ich geschrieben, da war ich am Reeperbahn-Festival letztes Jahr. Und da habe ich diese Hook-Idee gehabt von, ich werf Steine in dein Glashaus, damit du darin, weil du darin gar nichts siehst. Das war auch inspiriert von so einem Bacar, heißt der, glaube ich, oder so.
Bacar?
Bacar? Ich schaue das jetzt kurz nach. Sorry. Ich glaube, es war inspiriert durch, ich habe irgendwie Musik gehört und ich bin da so durch Hamburg. Ja, Bacar, also B-A-K-A-R. Mhm. Eher ein super berühmter, kennst du fix.
Noch nie gehört, also den Namen zumindest.
Den Song kennst vielleicht, du fix. Okay.
Der Song heißt das so ist, oder der Artist?
Nee, das ist der Artist und ich glaube, es ist von, er hat diesen Hell and Back. Er ist auf TikTok irgendwie so ein Song gewesen. Egal.
Da bin ich nicht.
Okay, besser so. Auf jeden Fall Dings. Und ich habe da halt ein bisschen so durchgehört, weil der hat damals sein Tape released und ich glaube, ich habe so einen Song gehört, der mich so ein bisschen gecatcht hat und da war irgendwie so Throwing Stones mäßig into Glass oder was auch immer. Mhm. Und ich war so, okay, ist cool, sowas Elementares, so Glas und Stein und das hat sowas eben Elementares. Und dann fand ich eben die Idee schön zu sagen, okay, ist mir wirklich einfach eingefallen, spazieren gehen, Hamburg war irgendwie schöner Herbsttag und klingt jetzt super kitschig, aber habe ich dann einfach irgendwie so geschrieben, so ja, okay, ich werfe Steine in dein Glashaus, weil du darin gar nichts siehst. Das war irgendwie auch so ein bisschen dieser Elefant in seinem eigenen Porzellanladen, der alles kaputt macht und so.
Mhm.
Und wir finden halt erst wieder zusammen, wenn alles in Scherben liegt. Also ich glaube, es ist, finde ich, kind of selbsterklärend, weil ich glaube, es ist halt dieses oft, das Glashaus steht wahrscheinlich für diese Fähigkeit, dass Menschen sich selber so vernebeln können, dass sie nicht mehr sehen, was das Beste, was vielleicht etwas Gutes wäre für sie oder das Beste, wer weiß. Nicht um zu sagen, dass die Liebe zu mir im Glashaus die beste Option ist, sondern einfach nur generell Liebe vielleicht etwas ist, was gerade ein bisschen fehlt. Und manchmal ist es halt auch die Aufgabe von Menschen, die in deinem engen Freundeskreis sind oder Menschen, mit denen du Beziehungen hast oder so, deren Aufgabe ist es manchmal halt auch, diese Steine zu werfen, glaube ich.
Das ist eine unangenehme und undankbare Aufgabe oft, aber ich glaube, eine richtig, richtig gute Freundschaft, eine richtig gute Beziehung braucht das.
100%.
Ich glaube, das ist der ultimative Ausdruck von, du bist mir wichtig, wenn ich dir auch mal sagen kann, hey, du führst dich gerade auf, ein Idiot. Oder du,
100%.
Ich glaube, das ist gerade nicht gut für dich und so.
Ja.
Fix. Ist nicht leicht, finde ich.
Also, nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich bewusst auch dementsprechend allgemein gehalten, weil ich es jetzt nicht unbedingt auf die Liebe fokussieren wollte, weil deswegen heißt es ja auch, wir finden wieder zusammen. Ich finde, das hat auch was Freundschaftliches. Mhm. So, das ist, ich habe mich schon oft, also ich weiß nicht, ich habe schon oft in meinen Freundeskreisen war ich der Steinewerfer und ich habe mir arg was anhören müssen für den Scheiß. Wo so, ja, du Arschloch und was weißt du schon und was glaubst du eigentlich und du hast keine Ahnung und so. Und früher oder später waren dann Gott sei Dank die Momente da, wo einem gedankt wurde für, hey, das war schon richtig so, du hast schon und es hat teilweise Jahre gedauert. Und
was glaubst du, wie sich Eltern fühlen?
Boah, schlimm. Wie ein einziger Stein wahrscheinlich.
Ja. Okay, ich habe eine Interpretation vom Song, die in eine ganz andere Richtung geht, wie ich ihn gefühlt habe oder wie er auf mich gewirkt hat. Als würde er von einer Person handeln, die am Ruhm einer, die versucht, fehlende Liebe, vielleicht auch fehlende Selbstliebe, mit Ruhm und Anerkennung von fremden Personen zu ersetzen.
Mhm.
Weil es ist ja viel drin von diesem Insta-Influencer sein, du willst ein Stern sein.
Ja, ja. Ah,
genau.
Ja, klar.
Und Likes sind Gold für
Gold,
dich, aber meine Liebe nicht quasi.
Mhm. Ja,
und
ja,
dass es oft so ist, dass man, ich glaube, der Grund dafür, also ich habe das selbst so erlebt, also ich war selbst so eine Person, die immer so einen gewissen Ruhm, eine gewisse Anerkennung von fremden Leuten sich gewünscht hat und was mir gefehlt hat. Und ich habe lange geglaubt, ich muss Musik machen, um das zu bekommen irgendwann. Und dass man, wenn man glaubt, dass das der Ort ist, wo man Bestätigung herkommt und Liebe herbekommt, dass man dann gar nicht wirklich da sein kann für die Menschen, die eigentlich vor einem stehen und wirklich da sind und eigentlich sagen würden, hey, ich würde dir so gern Liebe geben, aber du schaust 100 Kilometer weiter und suchst dort danach und hier stehe ich und will es dir geben, aber du bist nicht bereit, das gerade zu nehmen.
Mhm.
So, das ist, cool. Meine Interpretation irgendwie. Interpretation. Und ich war auch 100% davon überzeugt, dass das die Inspiration für den Song war. Aber
ich habe mich jetzt auch fairerweise mehr auf die Hook fokussiert. Ja. Aber
die Hook ist ein bisschen anders als die Strophen. Vor allem
aber
die
Strophen sind bei mir mehr hängen. Nein, du hast schon einen Point auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin eh auch so.
Mhm.
Also so, ich glaube, als musikschaffender Mensch, ich gebe viel zu viel Fick, wer mir auf Instagram folgt, wer es gut findet, wer es nicht gut findet, warum finden das die nicht cool, warum ist man nicht bei diesen Tastemaker-Menschen irgendwie im Gespräch, warum ist man nicht Talk of the Town, warum ist dieses TikTok nicht viral, warum ist diese Show nicht ausverkauft, bla 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 bla. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei diesem... Das ist halt wahrscheinlich das Härteste der Welt, aber es ist halt, also nicht das Härteste der Welt, aber es ist wahrscheinlich das Härteste, wenn du deinen Weg gehst und sagst, okay, ich gehe den so, dass ich sag, leckt's mich alle und ich mache einfach mein Rad, weil das wird wahrscheinlich funktionieren, wenn das Gesetz der Anziehung wirklich was heißt und ich glaube schon. Aber du, ja, vielleicht ist es einem auch einfach manchmal zu wichtig und mir ist es einfach auch oft zu wichtig, was Leute von mir halten, was Zahlen über mich aussagen und ich habe immer mir selbst gesagt, dass wenn die Musik mein Leben finanzieren kann, egal wie sie es tut, dann höre ich auf damit. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aufhören damit, dieses ewige, warum validiere ich mich selber über das, was ich tue? Also nein, fangen wir mal davor noch einen Schritt. Warum validiere ich mich selbst über das, was Leute darüber sagen, was ich tue? Das ist schon mal extra scheiße. Sich selbst darüber zu validieren, was du tust, ist, finde ich, auch scheiße. Weil da geht es um mich jetzt als Mensch so.
Mhm.
Aber ich finde es okay, wenn du jetzt sagst, okay, das Musikprojekt, das kannst du ja hernehmen und sagen, das kannst du validieren mit dem, was es bis dato geschafft hat, was es noch schaffen wird, bla bla bla. Fair, alles gut. Sollte ich mich als Mensch, der ich bin, als Flo, dahingehend validieren, was meine Arbeit ist? Nee, weil ich bin ja mehr. Ich bin Sohn, ich bin Freund, ich Kampfsport, so, es gibt viele, viele Dinge. Und dann, weißt du, keine Ahnung, da habe ich letztens James Murphy LCD Sound System Interview irgendwie gehört. Und da hat er diesen Pressure gehabt, irgendwie diesen Dance, ich glaube, es ist Dance, The American Dream oder so, ich weiß nicht, irgendein Album auf jeden Fall. Und er hat sich urgestresst und er war so, ja, manchmal denke ich so, boah, fuck, ich muss jetzt dieses eine fucking Album machen. Und dann hat er gesagt, aber er ist jetzt an einem Punkt, wo er gesagt, es ist auch nur ein fucking Album. Mhm. Und das war so wunderschön, indem er seine eigene Musikkarriere komplett diskreditiert hat. Gesagt, ja, es ist nur ein fucking Album.
Das ist, also die Dinge, die man haben will und die man sich wünscht, nicht auf einen Podest stellen, sondern...
Wozu?
Sondern normalisieren und sagen, ja klar kann ich das haben.
Ja. Voll. Weil Fio ist einfach nur ein fucking Musikprojekt. So, ja. Mehr ist es nicht.
Es geht um nichts. Ich finde spannend, dass du sagst, sich definieren über das, was man tut. Ich bin in letzter Zeit öfter in Berührung gekommen mit diesen Ideen von archetypisch maskulinen Energien und archetypisch femininen Energien. Keine Ahnung, ob dir das was sagt.
Ja, ja.
Aber da ist es ja so, dass die feminine Energie ist eher sich definieren durch das, was man ist. Und die maskuline ist, sich definieren durch das, was man tut.
Boah, Feminine und Energy viel besser eigentlich.
Ich find cool cool und gesund ist der ideale Mix für dich von beiden halt.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich finde Tun schon auch wichtig. Und ich merke schon im Alltag, dass ich schon auch Bestätigung durchs Tun nehme. Also
okay.
Wenn du Musik machst und am Machen bist und tust, wirst du dich ja auch bestätigt fühlen irgendwie.
Ja, das ist, ich check deinen Punkt komplett und ich bin da auch voll bei dir, sich über das zu bestätigen, was man tut, sollte man bis zu einem gesunden Maß tun. Aber es sollte nicht lebensbestimmend sein, für was man ist, sondern du bist halt mehr als was du tust. Du bist in deinem simplen Sein schon mehr als was du tust. Etwas zu tun ist gut und wichtig und das kann einem viel geben, aber es ist definitiv nicht der Leitsatz oder das Leitthema, um deine ganze Person mit all ihren Vielseitigkeiten zu definieren. Also ich glaube, das ist auch dieses, das finde ich auch an der neuen Gesellschaft, an diesen Youngins so geil, dass die einfach sagen, fick dich, Alter, ich will nicht die ganze Zeit arbeiten. Alter, geil, gebt's ja einen so. Ja. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit zu arbeiten. Warum? Warum soll ich dir mein ganzes Leben
scheiße arbeiten? Die Generationen davor hatten auch schon keinen Bock, aber es wurde, man hat halt nicht gesagt, ich habe keinen Bock, warum soll ich das machen?
Ja, weil die halt keine Eier hatten und jetzt sind halt die Leute so, fick dich, Alter, ich werde Influencer so. Ja, fuck, Alter, mach das. Mach geilen Scheiß.
Dann
und
halt weniger Geld vom mir aus.
Ja, und vor allem, und du wirst eh schauen, ob das Leben das dann zulässt oder nicht. So, schau, keine Ahnung, am Ende eben, wie ich gerade gesagt habe, Fio ist ein fucking Musikprojekt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das in 3 Jahren aus ist und ich in den Kahn voll gegen die Wand fahre und du mich in 5 Jahren anrufst, sagst, Flo, wo bist du? Ich so, ich bin am Bauernhof, Bruder. Oh, chillig. Weißt du so? Ich meine, am Ende vom Tag, ja, ich bin urglücklich, dass ich das gerade machen darf und ich möchte auch nicht undankbar rüberkommen, aber ich glaube, du kannst nur halbwegs klar da oben bleiben, wenn du dem auch nicht zu viel Gewicht zuschreibst. Und das ist generell für Arbeit auch so. Es ist okay, wenn du einfach Arbeit machst und wenn du einen scheiß Tag hattest, dann ist das nicht das Ende der Welt und um das geht es im Endeffekt. Weil wenn das Tun zu viel Gewicht hat, dann ist es nicht ein scheiß Tag, sondern ein scheiß Tag, wo die Welt zusammenbricht. Aber wozu? Wozu diese extremen Waves fahren, wenn du einfach sagen kannst, ja, morgen bin ich wieder im Studio. Okay. Und wenn sich diese Show jetzt nicht sold out wird, dann ist meine Künstlerkarriere vorbei. Nein, ist sie nicht. Oh, das Sony hat mich gedroppt. Ich bin kein ernstzunehmender Musiker mehr. Nein, bist du nicht. Halt die Goschen. Und da muss man auch so ein bisschen zu seinem eigenen inneren Saboteur reden so und sagen, halt die Fresse. Du hast mal Sendepause, weil dieser verdammte negative Perfektionismus, der dir wie so ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzt und dir ständig sagt, du bist nicht gut genug. Wenn man mit diesem Teil von einem selbst keinen Dialog eingeht, der sinnhaft ist, weil diese Emotionen, wie alle anderen Emotionen, haben ja Daseinsberechtigungen, aber halt nicht immer. Und ich finde, man
sie dürfen
muss
halt nicht sich nicht immer durchsetzen.
Ja, es ist wie in diesen Disney-Filmen, die sind draußen im Kopf. So diese Emotionen, die sind so kleine Maxeln und so. Wenn man sich das so vorstellen will, ich stelle es mir gern so vor, weil ich es ganz witzig finde. Und wenn du da keinen gescheiten Dialog anfangen kannst mit diesem perfektionistischen, selbstsabotierenden Teil von dir, dann ist man zwangsläufig, definiert man sich viel zu sehr über das, was man tut. Währenddessen Emotionen wie zum Beispiel Glück und Zufriedenheit vielmehr sagen würden, aber du bist doch so viel mehr, als was du tust. Warum die nicht labern lassen, anstatt den Pisser oder die Pisserin, was auch immer?
Finde ich eigentlich ein urschönes Schlusswort.
Ja, same.
Ich habe dir jetzt sehr viele Fragen gestellt.
Ich habe dir so wenig Fragen gestellt.
Das können wir ja vielleicht bei einem nächsten Mal gerne wiederholen. Gerne. Außer hast du eine noch? Erstmal magst du über dich und deine Musik noch etwas sagen, was wir nicht gecovert haben?
Na, passt schon.
Muss reichen, 1 Stunde 10.
Boah, 1 Stunde. Also, wer hört sich okay. das an?
Magst du mich was fragen?
Ich möchte dir nicht ankreiden, dass du so einen Saboteur in dir drinnen hast oder einen perfektionistischen Saboteur oder Saboteurin, keine Ahnung. Aber wie ist das für dich? Wie gehst du damit um? Ich meine, du bist auch musikschaffender Mensch. Wie ist das für dich?
Ich habe einen sehr, sehr starken Saboteur.
Okay.
Ich glaube, dass der also Platz findet in diesem ganzen Mechanismus, der sich auch Perfektionismus nennt. Ich hatte ein sehr starkes, sehr blockierendes Perfektionismus-Problem.
Ah, okay.
Also ich habe es war sehr schwer für mich, überhaupt irgendwann mal was zu releasen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist nicht gut genug.
Mhm.
Ich habe auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass ich halt jetzt schon viele Jahre mit Musik arbeite, halt beim Radio. Ich habe immer schon Musik geliebt, ich habe immer urviel Musik gehört. Und wenn man sehr viel gehört hat und seinen sehr, ich sage jetzt mal so, verfeinerten Geschmack irgendwie schon hat, man hat auch sehr hohe Ansprüche dann dadurch. Man vergleicht sich halt mit den Red Hot Chili Peppers, was schwierig ist.
Schwierig.
Egal an welchem Instrument und auch beim Songwriting. Also ich habe einen sehr lauten Saboteur, der mich auch sehr lange blockiert hat. Also das ist auch der Grund, warum ich 10 Jahre gar keine Musik gemacht habe. Wahrscheinlich mit Grund. Wie gehe ich damit um? Ich habe einen Satz mir eingebrannt in meinem Kopf, den ich auch mit Hilfe einer längeren Zeit, wo ich regelmäßig in Therapie war, mir erarbeitet habe quasi und dann drauf gekommen bin. Und der Satz ist, die bösen Stimmen haben nie recht. Weil du hast sehr wahrscheinlich wieder, also miteinander streitende Stimmen im Kopf. Der eine sagt, hey, klingt cool. Hey, cool, dass du dich jetzt mal was hingesetzt hast und mal 3 Zeilen geschrieben hast für einen Song, der vielleicht irgendwann mal ein Song wird.
Mhm.
Cool, dass du das wieder aufgenommen hast. Und eine andere gibt es, die sagt, komm, lass es, du kannst nichts, du wirst nie zu was bringen und das wird sowieso nichts und vergiss es gleich.
Ja.
Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, so, ich habe dann zum Teil was, ein Buch, das ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, die so und so vielen Abmachungen oder so,
okay,
keine Ahnung, die du mit dir selbst machst und die erste davon ist, du sollst nicht schlecht über dich selbst reden und auch nicht schlecht über dich selbst denken.
Ja.
Und dann bin ich draufgekommen, fuck, ich denke die ganze Zeit schlecht über mich.
Die ganze Zeit, ja.
Und dann habe ich versucht, wirklich aktiv mir das abzutrainieren oder auch mal zurückzureden quasi.
Ja, ja.
Und du dann zu hinterfragen, so stimmt das überhaupt, was diese Stimme über mich sagt?
Ja.
Und dann habe ich eben begonnen zu sagen, nein, stimmt nicht. Bullshit.
Sehr gut.
Und habe dann irgendwann mir diesen Satz rausgeschrieben als Regel für mich selbst, die, wenn ich mich frage, welche innere Stimme von mir gerade recht habe, auf jeden Fall nicht die gemeine. Nicht die gemein zu mir ist.
Sehe ich. Ja.
Weil es kann sein, dass du eine kritische Stimme hast, die sagt, hey, da, 2. Strophe, mit der Line bist du noch nicht zufrieden. Ich glaube, du kannst was Besseres schreiben.
Mhm.
Und wenn die mir das sagt, dann höre ich zu.
Mhm.
Also sie darf schon kritisch sein, aber wenn du sagst, hey, die Line ist scheiße und deswegen bist du ein Versager, dann ist es eine Stimme, auf die ich nicht höre. Dann muss ich mit ihr so lang diskutieren und streiten, bis sie konstruktiv wird zumindest. So.
Ja.
Die bösen Stimmen haben nie recht.
Das stimmt.
Das ist mein Mantra.
Ja. Ja, man muss einfach viel öfter, das habe ich eben jetzt gerade auch mit einem Freund von mir geredet, weil wir gerade so Kaffee getrunken haben, spazieren gehen, bla. Ich glaube, so wie du ja auch gerade gesagt hast, wie man sich halt umkonditionieren kann, funktioniert das über Dinge wie, ich gewöhne mir zum Beispiel gerade an, so, ich sage zu mir selbst laut, dass ich stolz auf mich bin. Das ist so abgefuckt, dass das für mich so schwer ist, weil warum ist das immer etwas, was ich von außen brauche, anstatt einfach zu sagen, natürlich, man kann jetzt sagen, du bist nicht deine Gedanken, aber es gibt ja auch Gedanken, die können ruhig ich sein. Und das sind halt so, ich bin stolz auf mich so. Oder stell dich mal in den Spiegel und lächle dich an. Wieso ist das so schwer? Warum ist es so schwer, einem das zu schenken, was du anderen Menschen ständig schenkst? So, und ich bin da viel jetzt mehr auf diesem Ding drauf, so dieses, sagst du dir, und wenn es fucking Meditation ist, mag ich auch voll gern, so, nimm dir diese Momente und sag das mantraartig so, ich bin stolz auf mich. So, ich habe alles, was ich brauche, ich bin gut genug, so. Und das ist immer so, ich habe das so lange gedacht, was für eine Scheiße. Und bis ich das 5-mal zu mir selber gesagt habe und geweint habe und ich mir dachte so, Alter, ich bin...
Da ist schon was passiert jetzt.
Ich bin 28 und blär gerade in meiner Wohnung, weil ich zu mir selber gesagt habe, dass ich stolz auf mich bin. Aber ja, man sagt das öfter zu euch, Leute da draußen.
Wenn ihr euch irgendwas mitnehmt aus diesem Podcast, seid stolz auf euch selbst und seid lieb zu euch selbst und nicht gemein zu euch selbst.
Und so einfach das nicht machen. Stolz sein.
Apropos Leute da draußen, die zuhören. Ich habe vielleicht zum Abschluss, habe ich mir was überlegt. Wenn du mitmachen möchtest, cool, wenn nicht, dann okay. auch. Ich habe gesehen, du hast heute ein Ask Me Anything gepostet in deiner Story. Ja. Hast du vielleicht Lust, hier jetzt kurz reinzuschauen und ein, zwei Sehr Fragen gut. zu beantworten, die dir irgendwie, ist die sicher. Wir nicht gecovert haben und die dir ins Gesicht springen?
Was für ein cooler Podcast. Ich hab lange nicht mehr so einen coolen Podcast gemacht.
Dankeschön. Hast du schon öfter Podcasts gemacht?
Nein, wahrscheinlich waren es eher so podcastartige Unterhaltungen. Ich glaube, Podcast ist so ein übernehmendes Thema, dass ich jetzt irgendwie finde, urviele sind irgendwie jetzt Podcast ist so eine Art Interview, finde ich. Naja, wurscht, okay.
Aber du bist ein sehr dankbarer Podcast-Gast auch,
danke.
Wenn ich das an der Stelle sagen darf. Danke. Ich finde, du machst dir sehr...
Wenn du mal einen Podcast-Partner brauchst,
ruf mich an. Ich überlege gerade,
ich mache das sofort.
Ich denke mir gerade, wir sollten jetzt eben langsam zum Ende kommen, weil sonst wird es echt lang. Ja, aber
easy.
Nein, aber ich denke mir so, okay, wir müssen uns eigentlich gleich was Neues ausmachen. So, ich hoffe, du bringst bald wieder ein Album raus, damit wir das wieder machen können.
Und sonst müssen wir eine eigene Show.
Kommst einfach so vorbei. Bei jeder Single einfach.
Wir gründen einfach eine eigene Show.
Cool.
Was machst du Freitag? Ist eine Frage.
Diesen Freitag?
Aber warte, das kommt jetzt. Wann kommt der raus?
Ich werde versuchen, dass es noch diese Woche hinhaut. Aber mach einfach mal diesen Freitag, ist doch egal.
Den Freitag. Boah. Oh, da bin ich im Café Kandl. Sehr geil. Ich freue mich schon nur. Geburtstag meiner Schwester feiern.
Also nicht Kaffee trinken, sondern abends quasi feiern.
Nein, es ist eben dieses urschöne Lokal, urgutes Essen. Ich freue mich sehr. Standardfrage, aber welchen Song fühlst du selber am meisten?
Von, ich glaube, sie ist da gemeint, deine eigenen,
von der
oder?
EP, glaube ich. Ich glaube, es ist Boxsack. Liebe ich immer am meisten. Ist einfach geil. 100%. Ja.
Warum?
Ich bin ja so ein bisschen schockverliebt in New York. Ich war ja noch nie dort, aber ich stelle mir das irgendwie so cool vor.
Ich habe die gleiche Vorstellung von L.A.
Ah, okay,
krass. Und war auch noch nicht dort.
Krass.
Und urviele, die dort waren, sagen so,
same. Wir sagen auch alle so, boah, Bruder, New York, urteuer, saudreckig, alle irgendwie drauf und so. Aber ich bin so, ich würde da schon irgendwie gern so meinen Film mal schieben. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich Boxsack höre, fühle ich mich wie so eine New York City Underground Band mit dem Jakob so auf den Drums und es ist ja eh das, was wir wahrscheinlich am Anfang auch vom Gespräch hatten. Und dann mache ich den Sack auch zu. Boxsack ist einer der wenigen musikalischen Momente, die ich selber kreiert habe. Und die sind eben schwer zu kreieren, deswegen sind sie selten, wo ich mich wirklich einfach cool fühle. Und das freut mich, weil ich finde, es gibt Negativstimmen, die oft zu einem sagen, hey, du bist eigentlich wohl der Uncoole. So. Aber wenn ich Boxsack spiele, dann ist das weg, weil ich mir denke so, fucker, ich bin der Coolste, was geht.
Geil.
Ja.
Geil, dass du einen Song hast, der dir das gibt. Und geil, dass du so stolz auf dein Werk sein kannst.
Yes.
Ich glaube, dass da was fehlt. EP von Fio. Hört sie euch an.
Yes.
Und dann nochmal. Dann nochmal diesen Podcast. Dann nochmal die EP. Und dann macht sie einfach so weiter.
Und dann die zweite Folge von unserem Podcast.
Genau. danke, dass du da warst. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Danke dir. Danke. Es war nur ein cooles Interview.